In dem Lied ist schon etwas angeklungen, was im Psalm 19 steht, und den haben Sie auf der Rückseite dieses Blattes. Den wollen wir heute miteinander bedenken, und ich lade Sie ein, mitzulesen. Vielleicht so, dass Sie das, was eingerückt ist, ruhig laut mitlesen, und das, was vorgerückt ist, lese ich alleine. Und bei dem Eingerückten dürfen Sie mitlesen, da wird ein Stück die Struktur dieses Psalms auch deutlich. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande, und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und reinbleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Vielleicht bleiben Sie mit einem halben Auge bei dem Psalm und verfolgen ihn ein bisschen mit, wenn ich ihn jetzt so auslege, nach und nach, und dann merken Sie auch, wo ich in etwa bin oder sein könnte. Wer Gott nur in der Natur sucht, der sollte sich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Habe ich mal auf einer Postkarte gelesen. Ja, manche vergöttern die Natur. Und da verwechseln sie etwas. Nämlich die Schöpfung mit dem Schöpfer. Trotzdem, schau in die herrliche Natur, dann siehst du deutlich Gottes Spur. Doch willst du ihn noch größer sehen, musst du zum Kreuz von Jesus gehen. Die Rettung findest du nur dort. Heil wirst du nur durch Gottes Wort. Drum musst du dieses Wort studieren. Es wird dich zu der Wahrheit führen. So ähnlich sagt es David im Psalm 19, nur natürlich viel schöner, viel poetischer und auch ausführlicher, tiefer. Also, was sind die Quellen der Gotteserkenntnis und des Gotteslobs? Das sind sozusagen zwei Bücher. Das Buch der Natur und das Buch der Tora, die Heilige Schrift. Dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt regiert und ordnet, das kann man schon aus der Natur erkennen, wenn man will. Der Himmel, die ganze außerirdische Welt, das Universum mit all seinen Sternen und Planeten, aber auch die gesamte unsichtbare Schöpfung beschreiben, proklamieren und rühmen die Ehre, die Herrlichkeit, die gewichtige Würde Gottes. Und der sichtbare Himmelsbogen, der Horizont, der Erdhimmel, die Himmelswölbung berichtet, zeigt an, verkündet das Werk seiner Hand, schreibt David. Wer einen Dom mit seinem Deckengewölbe einmal in Ruhe auf sich wirken lässt, der kommt schnell ins Staunen über den Architekten und seine Kunst. Und so erzählt der Himmel und alles, was er enthält, dem denkenden Menschen etwas vom Dasein und von der Weisheit Gottes des Schöpfers. Der Ordnung des Kosmos verdanken wir Tag und Nacht. Und die bezeugen etwas, die reichen etwas weiter. Und dazu braucht es noch nicht einmal das Wort Gottes, wie es auf dem Berg Sinai gehört wurde oder wie wir es in der Bibel lesen können. Der Himmel redet nicht mit Worten. Und trotzdem bestimmen seine Gesetze das Leben auf der Erde. Der Himmel gibt der Erde sein Maß, so müsste man wörtlicher übersetzen. Luther war sehr frei mit dem Schall. Der Himmel gibt der Erde ihr Maß, das heißt, nach ihm richtet sich alles. Und ein Beispiel dafür ist die Sonne. Sie ist kein Gott in einem himmlischen Tempel, wie die Heiden dachten, sondern Gott hat sie als sein Geschöpf sozusagen auf eine Zeltbahn gesetzt. Und dort sind alle Bahnen vorgegeben, vorgeschrieben, vorbestimmt. So weist die Sonne in strahlender Freude auf Gottes geniale Ordnungen hin. Das Ganze ist ein einziges kosmisches Gedicht. Und David schreibt es in poetischer, in bildhafter Sprache nieder. Himmel und Erde, Mikro- und Makrokosmos reden, obwohl sie dafür keine Worte brauchen. Die Stimme der Natur lässt sich nicht überschreien. Wir wissen doch eigentlich, es gibt keinen Gedanken ohne einen Denker, einen Denkenden. Und wie viele Gedanken und Informationen waren nötig, um diese Schöpfung hervorzubringen? Wir wissen auch, es gibt kein Gesetz ohne einen Gesetzgebenden. Woher kommen dann die vielen Naturgesetze, an denen wir immer noch forschen und die wir immer noch nachbuchstabieren? Je mehr einer die Sprache des Himmels und der Erde versteht, desto mehr wird er ins Fragen kommen. Was ist das nun für ein Gott? Was steckt da dahinter? Und was bedeutet dieser Gott für mich als Mensch? Was bedeutet er für mein Leben? Wozu bin ich und wozu ist das alles überhaupt da? Und wenn die Himmelskörper ihre vorgegebene Bahn laufen, welche Bahnen soll ich denn in meinem Leben ziehen? Was wäre denn für mich der richtige und der angemessene Lebensweg? Darauf geben der Himmel und die Erde und die Wissenschaft, die sie erforschen, keine Antwort. Gottes Existenz kann die Schöpfung zeigen. Gottes Heil nicht. Dazu braucht es Gottes Wort. Und während die ersten 2x7, also 14 Zeilen von Psalm 19, das Buch der Natur besungen haben, besingen nun die nächsten 14 Zeilen das Buch der Tora, Gottes Wort, Gottes Weisung zum Leben. Im ersten Teil war der Gottesname im Hebräischen El. Das ist der absolut mächtige Gott. Aber der bleibt noch fern und rätselhaft. Im zweiten Teil steht der Gottesname Jahwe. Das sehen wir an den Großbuchstaben bei Luther. Und Jahwe heißt, ich bin da für euch. und werde immer für euch da sein. Also, jetzt wird Gott nahe, jetzt wird er persönlich, jetzt wird er verbindlich. Er verbindet sich mit uns durch den Bund, den er schließt. Jahwe. Das ist der Gott, der etwas für uns will und auch von uns. Und die Frage ist, mit welchem Gott lebst du? Mit welchem Gott? Genügt es dir, da wird es schon einen Schöpfer geben? Nichts Genaues weiß man nicht, aber ich habe eine gewisse Ehrfurcht vor ihm. Oder lebst du mit dem nahen Gott, mit dem du persönlich Verbindung hast? Dann brauchst du das Wort Gottes, wie wir es in der Heiligen Schrift finden. Und dieses Wort, speziell die Tora, die Weisung zum Leben, wird nun in 12 Lobsprüchen besungen, die paarweise immer Voraussetzung und Folge benennen. Das ist sehr kunstvoll aufgebaut alles. Luther übersetzt hier Gesetz, aber das, was dort steht, dieses Wort Tora, meint die göttliche Weisung zum Leben. Das meint Unterweisung, es meint Lehre. Da geht es nicht um Bürokratie, da geht es nicht um Paragraphen und Vorschriften, sondern da geht es um eine Gebrauchsanweisung für ein gelingendes Leben. Die Himmel spiegeln die Herrlichkeit Gottes, seine Weisheit und Größe wider. Und die Tora, Gottes Wort, spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, des Gottes, der uns voll Gnade ganz zugewandt ist. Gottes Tora, Gottes Weisung ist vollkommen, makellos, steht da als erstes. Das heißt, da ist nichts Böses untergemischt. Sie zielt ganz auf unser Heil. Und jetzt wirklich, sie holt die Seele zurück, bringt sie wieder, belebt sie neu, erneuert die Lebenskraft, beruhigt und bringt die Zweifel zur Ruhe. Luther schreibt, erquickt. Dasselbe Wort finden wir im Psalm 23. Er erquickt meine Seele. Das heißt, er holt und bringt sie zurück in den ursprünglichen Zustand, sodass es ihr wieder gut geht. Das ist gemeint. Weiter, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, vertrauenswert, gewiss, über allen Zweifel erhaben. Es bewährt sich bei dem, was es ankündigt, als Versprechen und Verheißung oder auch als Drohung. Wir können damit rechnen, das kommt. Es macht Weise, die unerfahren sind, aber offen. Das nächste, Gottes Anforderungen sind gerade oder richtig. Sie sind die Norm aller Normen, weil sie von dem geraden, absolut guten Willen Gottes ausgehen. Ihnen nachzukommen erfreut das Herz, macht froh, befriedigt, weil man auf dem rechten Weg zum richtigen Ziel ist. Sein Gebot, sein Statut ist lauter, rein, so wie das Sonnenlicht. Es erleuchtet die Augen, nicht nur den Verstand, sondern den ganzen Zustand von uns Menschen. Es schenkt klaren Blick, es macht geistig klar, es macht leiblich wie geistlich gesund und frisch. Die Gottesfurcht, also wie Gott zu fürchten ist, die ganze biblische Gottesbeziehung ist rein und beständig, wie Gold, sie bleibt wertbeständig. Sie bleibt, das steckt auch dahinter, sie gewinnt Unsterblichkeit. So wie Gott und sein Wort bleiben, so bleiben auch die, die Gott gehören und seinem Wort folgen. Und Gottes Gerechtigkeit wird siegen, denn seine Urteile, seine Entscheidungen sind rechts- und sachgemäß, sie sind wahr. Das heißt, sie kommen aus der Wahrheit der Person und der Sache. Das ist bei unseren Gesetzen und Urteilen nicht immer so. Die dienen oft gewissen Interessen und Zielen. Und so werden sie mitunter bestimmten Personen und auch Sachverhalten eben nicht gerecht und wir leiden darunter. Auch im Rechtsstaat noch. Gottes Rechtsordnungen sind das Kostbarste, was es gibt, sagt David. Sie haben wie geläutertes Gold ihre Feuerprobe bestanden. Sie sind wertvoller als alle materiellen Schätze. Sie sind süß und begehrenswert wie Honig für den, der sie verinnerlicht hat. Sie geben einen höheren Genuss als alles andere. Gottes Schöpfung und Gottes Wort, das waren so die beiden ersten Teile. Gottes Schöpfung und Gottes Wort. Aber was bedeuten die nun für den Menschen, der mit Gott lebt, der für Gott da ist, ihm dient? Davon handelt jetzt der dritte Teil des Psalms. Denn wenn Gottes Schöpfung und wenn Gottes Wort auf mich keine Auswirkungen hat, dann habe ich umsonst gelebt. Dann habe ich umsonst gelebt. An Auswirkungen haben wir als erstes hier, dass sich jemand, der Gott gehört, durch sein Wort warnen lässt. Gottes Wort hält mich vor Falschem zurück, was ich sonst tun würde, wenn es nur nach mir geht. Und es lohnt sich sehr, auf diese Warnungen zu hören. Pass auf, dort kommst du vom Weg ab. Das geht schief, das geht gegen den Baum. Bleib auf dem Weg. Und dann hält mir Gottes Wort einen Spiegel vor. Und in diesem Spiegel erkenne ich nicht nur Gott, sondern auch mich selber. Und da entdecke ich, ich bin nicht geschützt davor, irre zu gehen. Oft wird mir gar nicht bewusst, wo ich falsch liege, trotz bester Absichten. Reinige mich von diesen verborgenen Dingen, vergib sie, sprich sie los, sprich mich los davon und halte mich davon rein, betet David. Und dann bewahre mich vor mutwillig bösen Handlungen und Menschen, wo sich etwas mutwillig und frech, überheblich und stolz und arrogant gegen dich erhebt oder in mir aufwallt. Das gibt es doch. Lass so etwas niemals über mich herrschen. Lass mich das niemals beherrschen, auch wenn ich damit zu kämpfen habe. Aber lass mich dort Sieger sein. So werde ich vollendet, komplett untadelig. So komme ich ans Ziel. So werde ich rein von schwerer Schuld. In diesen Versen ist das Schuldproblem angesprochen. Wir merken das. Und wir wissen, das kann letztlich nur durch Jesus gelöst werden. Wir brauchen seine Erlösung. Und das Wort Gottes wird uns letztlich zum Sohn Gottes führen und damit zum Kreuz. Das kann jetzt im Psalm 19 in der hebräischen Bibel im Alten Testament noch nicht enthalten sein ausdrücklich. Es wird nur vorausgesagt, es wird angedeutet. Aber wir dürfen und müssen das hier mit sehen. Gottes Schöpfung weist auf den mächtigen Gott hin. Durch Gottes Wort wird Gott persönlich. Und so werden wir Personen Menschen Gottes. Darum geht's. Dir gefällig und angenehm seien die Worte, die mein Mund spricht, und die Gedanken, Überlegungen, Erwägungen, Meditationen, die mein Herz bewegen, vor deinem Angesicht, in deiner Gegenwart, in der ich lebe. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Mein Fels und mein Erlöser heißt, du gibst mir Stärke, du gibst mir sicheren Schutz, du gibst mir Geborgenheit. Und mein Erlöser, du hast mich erkauft, freigekauft von aller Schuld und ihren Folgen. Deshalb gehöre ich dir. Und das bestimmt mein Denken und Reden und demzufolge auch Handeln. So betet David. Und er bittet darum, dass sein Gebet wie ein Opfer von Gott angenommen wird, ihm wohlgefällig ist. So lebt David mit seinem Gott, den er besingt und staunend anbetet. Gottes Schöpfung, Gottes Wort und Gottes Mensch. Tatsächlich haben wir in diesem Psalm 19 fast die ganze Bibel zusammengefasst, komprimiert. Wir lesen, hören und beten ihn noch einmal in einer Übersetzung, die versucht, auch seine Poesie, seine Dichtkunst ins deutsche Stück mit rüberzubringen. Also rechts nochmal den Psalm. Wir machen es bitte wieder so, dass Sie das Eingerückte gerne mitlesen und das Vorgerückte lese nur ich. Dem Siegverleiher von David ein Loblied. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, die Horizonte des Schöpfers Hand. Ein Tag ersprudelt dem anderen zu, und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde. Sie sagen kein Wort, da ist keine Rede, von ihnen wird keine Stimme gehört. Und doch gibt der Himmel der Erde ihr Maß, sein Wort ergeht bis ans Ende der Welt. Gott setzte die Sonne ans himmlische Zelt. Dem Bräutigam gleich tritt sie hervor aus ihrem schützenden Gemach, betritt als strahlender Sieger die Bahn. Am Ende des Himmels geht sie früh auf und läuft dann hinüber zum anderen Rand. Nichts bleibt ihren feurigen Augen verborgen. Die Weisung des Herrn ist ganz vollkommen, erneuert der Seele die Lebenskraft. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Unerfahrenen weise. Die Vorschriften Gottes sind richtig und recht, erfreuen das Herz, erhellen den Verstand. Gottes Gebot ist lauter und rein, erleuchtet die Augen und schenkt klaren Blick. Die Furcht des Ewigen ist rein, besteht für immer, hört niemals auf. Die Urteile Gottes entsprechen der Wahrheit, und alle zusammen sind sie gerecht. Wertvoller sind sie als Gold und Geschmeide, süßer als Honig der edelsten Sorte. Auch lässt sich sein Diener durch sie warnen. Als er sie bewahrte, war der Lohn groß. Wer kann schon merken, wie oft er sich irrt? Vergib mir doch auch die verborgenen Sünden. Bewahr deinen Diener vor Stolz und vor Hochmut, dass so etwas niemals mein Leben beherrscht. So werde ich vollendet, komme ans Ziel. Dann bin ich rein von schweren Vergehen. Mögen die Worte, die ich sage, die Herzensgedanken, die ich fasse, vor deinen Augen gefällig sein. O Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Wir beten. Du unfassbarer Gott, der Kosmos spiegelt deine Größe wider und die Erde deine Weisheit und Schöpfermacht. Wir können forschen und kommen nie an ein Ende. Wie viel gibt es, woran wir uns freuen können? Die Schönheit von Landschaften, Pflanzen und Tieren, sie bringt uns zum Staunen. Das tut uns so gut. Und wenn das schon bei deinen Werken so ist, wie viel mehr erst bei dir selbst, du Schöpfer und Vater. Du bist größer und schöner als alles. Alles hat in dir seine Quelle und sein Ziel. Danke für dein Wort, durch das du zu uns redest. Auch bei ihm kommen wir nie an ein Ende, dass wir es ganz erfasst und verstanden hätten. Wir können nur staunen über das, was wir da lesen, hören, in Händen halten und studieren können. Vor allem aber willst du, dass wir es tun. Und nichts lohnt sich mehr, als deinem Wort zu folgen. Hilf uns dazu durch deinen Geist und durch das Miteinander und alle Verkündigungen in unserer Gemeinde. Wir ahnen gar nicht, wie oft wir das Ziel verfehlen und daneben liegen. Danke, dass du uns durch Jesus Christus vergibst und annimmst. Mach uns immer mehr zu Menschen, die zu deiner Ehre da sind. in denen Jesus Christus Gestalt gewinnt, so dass auch uns Boten deiner Größe, Herrlichkeit und Liebe sein. Amen.